So, guten Morgen. Ich freue mich, euch alle hier zu sehen, groß und klein. So ist das nun mal in einer Gemeinde, da haben wir eben auch die Kleinen. Ich fange mal an mit einer Frage, mit einer sehr persönlichen Frage für die Erwachsenen hier. Wer von euch hat schon einmal eine Mahnung bekommen? Es gibt, glaube ich, tatsächlich Leute hier, die noch nie eine bekommen haben. Finde ich großartig. Aber was ist denn das für ein Gefühl gewesen? Könnt ihr mir mal so ein paar Adjektive reinschmeißen, so eine Mahnung in der Hand zu haben? Vergessene Rechnung. Vom Gefühl her, wie geht's euch so, wenn ihr so ein Ding in der Hand habt? Ich sehe die Daumen nach unten. Ja, ist nicht so schön, nicht wahr? Ja, eine Mahnung ist ja im Grunde genommen eine schriftliche Ermahnung, endlich zu zahlen, nicht wahr? Und ermahnen, das ist das Wort, das ist auch so ein Wort, das kommt besonders häufig in Kontexten vor, in denen man Dinge tun sollte, die man nicht gerne tun möchte oder Dinge unterlassen sollte, die man gerne tun würde. Ja, und dabei spielt auch ein Machtunterschied eine relativ große Rolle. Wir haben es gehört, Kita, Eltern, Schule, die Eltern, die Lehrer, die Erzieher, die ermahnen die Kinder. Es geht normalerweise nicht umgekehrt herum. Ja. Und wenn man auf der Arbeit eine Ermahnung bekommt, dann weiß man, dass man sich in der nächsten Zeit nichts mehr erlauben sollte, nicht wahr? Genau, und dann ist da noch die Gemeinde. Da wird auch relativ häufig ermahnt. Und ich möchte mal einfach in die Runde fragen, wer von euch hat schon einmal jemanden ermahnt? Ja, das ist doch relativ verbreitet, nicht wahr? Und wer ist schon mal ermahnt worden? Wem hat es gefallen? Wer mag denn ermahnt zu werden? Oh, da gibt es jemanden, der es mag. Noch jemanden. Die meisten nicht. Ich mache es mal so, ein bisschen unangenehm und frage euch mal, warum ihr nicht so gerne ermahnt werdet, okay? Ich frage mal den Pastor zuerst.
Weil es nicht so einfach ist, zuzugeben, dass man nicht perfekt ist.
Ja, das ist doch mal, das Mikrofon sollte ich weghalten. Das ist doch mal eine klare Antwort. Gibt es noch jemanden, der eine Antwort geben könnte? Kurt, du siehst so offen aus.
Ja. Ja. Ermahnen, das ist etwas, was man nicht gerne hat.
Weil?
Weil man sich ertappt fühlt. Oh. Ja, oder aber, naja gut, man fühlt sich einfach nicht gut dabei.
Ja, vielleicht noch eine Frau, gibt es jemand Mutiges? Du guckst so mutig.
Tja, also ich denke, es ist ja auch oft so, dass man denkt, man tut das Richtige und dann ärgert man sich, wenn jemand anders dann einem ermahnt und sagt, das war aber jetzt nicht richtig.
Genau. Oh, da ist noch Iman, der will auch noch unbedingt was sagen. Das lassen wir natürlich zu. Bitte schön.
Ja, ich fühle mich unrecht, wenn ich Ermahnung bekomme.
Ja, das mag man natürlich auch nicht, sich unrecht zu fühlen, nicht wahr? Ich habe mich auch gefragt, warum mögen wir es nicht, ermahnt zu werden? Und vielleicht verstehen wir auch das Wort falsch und ich habe gedacht, ich gucke mal nach, was das bedeutet. Ich habe jetzt leider keinen Brockhaus zu Hause rumstehen. Deswegen müsst ihr euch mit einer Wikipedia-Definition von meiner Seite zufrieden geben. Jetzt hoffe ich, dass das Gerät hier funktioniert. Oh, perfekt. Also Wikipedia sagt, die Ermahnung ist eine missbilligende Äußerung über das Fehlverhalten einer zu maßregelnden Person und verbindet die Erklärung mit der Aufforderung, dieses Fehlverhalten in Zukunft zu unterlassen. Das ist mal eine Bombe, ne? Ja, eine missbilligende Äußerung und eine zu maßregelnde Person, ja, und die Aufforderung, etwas zu unterlassen. Ja, kein Wunder, dass sich so wenige dafür begeistern lassen, nicht wahr? Ja, also, nur falls ihr euch wundert, das sollte hier ja eine Predigt über Ermutigung werden. Und Sarah hat es schon erläutert. Ich habe dann gemerkt, die Sache ist ein bisschen komplexer. Und ich habe mich gefragt, warum ist es denn so, dass wir uns also als Christen einander relativ häufig ermahnen? Wir haben ja hier eine sehr tolerante und individualisierte Gesellschaft und das heißt überall, you do you, ne? Mach was du willst, mach dein Ding. Aber in der Gemeinde, da wird irgendwie doch relativ häufig ermahnt. Und ich habe gedacht, das liegt vermutlich an unserer Geschichte und wie wir in unserer Kultur das Evangelium oder die Botschaft der Bibel verstanden haben. Weil die Bibel spricht relativ häufig über Ermahnen. Und die Frage ist aber, was meint sie damit? Und damit wir das ein bisschen besser verstehen können, habe ich gedacht, wir schauen uns mal das griechische Wort an, das dazu in der Bibel steht. Es handelt sich um das Wort Parakaleo. Und wenn wir in der Bibel irgendwo ermahnen lesen, dann geht das meistens auf dieses Wort zurück. Aber Parakaleo hat viele Bedeutungen. Die wichtigsten habe ich hier jetzt mal fett gemacht. Bitten, ermahnen und trösten. Und dann gibt es da noch so ein Wortfeld mit anderen Bedeutungen. Die ursprüngliche Bedeutung steht ganz unten, das heißt herbeirufen, aber im Neuen Testament ist diese Bedeutung eigentlich, die kommt kaum vor. Genau. Und wenn wir uns dieses Wortfeld hier so ein bisschen anschauen, fällt doch auf, das klingt ein bisschen anders als Wikipedia. Ja, also irgendwie der Grundton ist ein anderer. Und jetzt habe ich noch eine Frage an die Nicht-Theologen unter uns. Erinnert euch das Wort Parakaleo an irgendetwas anderes? Habt ihr sowas schon mal gehört? Bitte? Genau, ich habe gehofft, das kommt. Wunderbar. Paraklet. Kannst du noch sagen, was das bedeutet? Genau, im Johannesevangelium bezeichnet Jesus den Heiligen Geist als Paraklet. In vielen Bibeln wird das noch nicht mal übersetzt und ihr seht warum. Also ich meine bei der Bedeutungsvielfalt, ne? Aber man kann es ungefähr so verstehen wie, Moment, ich glaube ich habe da eine Folie dazu. Ja genau, Helfer, Mittler, Fürsprecher, Tröster, Stellvertreter, Beistand habe ich vergessen aufzuschreiben. Und auch Jesus selbst wird im ersten Johannesbrief als Paraklet bezeichnet. Da wird es meistens als Fürsprecher übersetzt. Und im Jesaja-Buch und dann später auch im Lukas-Evangelium wird Jesus als der Trost Israels bezeichnet. Ja. Jesus als der Trost Israels und der von ihm gesandte Geist Gottes als Beistand. Das sind wohl die wichtigsten Quellen für das, was Christen in der Bibel tun. Parakaleo. Bitten, ermahnen und trösten. Und Gott selbst ist die Quelle dieser Ermahnung. Und der Inhalt und die Form von unserer Ermahnung sollte Gott widerspiegeln. Also Parakaleo hat entweder Jesus zum Ziel oder das Evangelium als Botschaft. Und das ist ein bisschen ein komplizierter Satz, deswegen werden wir uns das jetzt mal ein bisschen genauer anschauen und ich beginne mit der von uns am meisten beachteten Bedeutung, nämlich ermahnen. Also ab der Apostelgeschichte wird der Begriff Parakaleo oft mit ermahnen übersetzt und die Frage ist ja, was gibt es denn da zu ermahnen? Also es fängt gleich an, am Anfang von der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel. Es ist Pfingsten, der Heilige Geist ist auf die Jünger gekommen, sie stürmen begeistert auf die Straße, loben Gott, erzählen allen von Jesus. Petrus hat seine berühmte Pfingstpredigt gehalten und viele Menschen verstehen, wer Jesus wirklich ist und fragen, was sollen wir nun tun? Und daraufhin antwortet Petrus folgendermaßen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Das ist also der Inhalt der Ermahnung. Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Das ist nicht eine missbilligende Äußerung an eine zu maßregelnde Person. Ja, es ist im Grunde eine Einladung, sich retten zu lassen. Die Ermahnung hängt direkt mit dem Evangelium zusammen. Und man kann auch heute sagen, wo das Evangelium gepredigt wird, da wird ermahnt, da wird herzugerufen. Wir lesen das auch im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel und sehen, dass diese Ermahnung tatsächlich von Gott selbst ausgeht. Ups, ich habe da was falsch gemacht. Ja, nein, nicht das. Ich glaube, das ist... Doch, das ist das Richtige. Genau, doch, das ist der richtige Vers. Dankeschön, Iman. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. Wir bitten nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott ermahnt. Er ist derjenige, der ermahnt, und sein Beauftragter oder seine Beauftragte nimmt diese Ermahnung auf und leitet sie als demütige Bitte weiter. Lasst euch versöhnen mit Gott. Hochmut und Geringschätzung sind hier völlig fehl am Platz. Der Botschafter oder die Botschafterin Gottes kann nur bitten und ermutigen. Komm, lass dich versöhnen. Die Ermahnung kann hier also in heutigem Deutsch als dringliche Einladung verstanden werden, als eine Einladung zur Versöhnung mit Gott, zu einer geheilten Beziehung mit Gott. Ja, aber es gibt dann auch noch die nächste Stufe der Ermahnung, die sehen wir dann gleich im übernächsten Vers, wo es dann heißt, als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Und dieser Vers, der richtet sich nicht an Menschen, die das Evangelium noch nicht angenommen haben, sondern an diejenigen, die es gehört haben, die es angenommen haben, die sich mit Gott haben versöhnen lassen. Es sind Menschen, die mit Gott versöhnt sind. Doch wenn man sich versöhnen lässt, dann heißt es auch, in dieser Versöhnung zu leben. Und darum geht es in dieser Ermahnung. Ja, und das ist auch der nächste große Bereich, in dem das Wort Parakaleo vorkommt und Anwendung findet, die Ermutigung, das empfangene Evangelium auszuleben. Ja, und auch hier erscheint unser deutscher Gebrauch des Wortes Ermahnung so ein bisschen unpassend, so wie wir das bei Wikipedia gelesen haben. Das passt nicht so gut. Vielleicht wäre in diesem Fall Ermutigung wirklich die bessere Übersetzung. Und in den neueren Bibelübersetzungen wird das tatsächlich teilweise so umgesetzt, zum Beispiel in der Neues Leben-Übersetzung. Den nächsten Vers habe ich dann auch in dieser Übersetzung. Ja, und auch wenn diese Art der Ermahnung oder Ermutigung eher von Autoritäten ausgeht in der Bibel, ja, sie wurde ja von Autoritäten geschrieben, aber trotzdem sind auch alle anderen mit eingeladen, an dieser Art der Ermahnung oder Ermutigung teilzunehmen. So lesen wir zum Beispiel im Hebräerbrief, Moment, ich habe so schnell geblättert, deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen. Denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Spornt einander an zu gegenseitiger Liebe, zu guten Taten und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Ja, was ist hier denn der Inhalt der Ermahnung? Es geht darum, sich gegenseitig zu ermutigen, die gute Nachricht weiterhin zu glauben. Auch dann, wenn unser Glaube herausgefordert ist. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, die unseren Glauben herausfordern. Ich muss immer wieder an meine Vorfahren in der Sowjetunion denken. Sie waren umgeben von einem System, das es sich zur Aufgabe gemacht hatte, den Glauben zu vernichten. Also nicht nur physisch, indem der Glauben und seine Verbreitung bestraft wurden, bis hin zum Tod sogar in manchen Zeiten, sondern auch intellektuell oder kognitiv. Von Kindesbeinen an wurde man mit atheistischem Denken indoktriniert, im Kindergarten, in der Schule, in der Ausbildung. An Hochschulen musste jeder ein Pflichtfach belegen, das hieß wissenschaftlicher Atheismus. Dem war nicht zu entkommen. Und das alles klang so logisch, so wissenschaftlich, realistisch bewiesen. Und gleichzeitig wurden die Christen von der internationalen christlichen Gemeinschaft abgeschnitten und auch von theologischer Ausbildung, auch von Apologetik, also der Verteidigung des Glaubens. Und so kam es, dass bei einer solchen Übermacht des Atheismus die kleine Schar der Christen wirklich jämmerlich aussah. Und dass der Glauben dort überlebte, hat eigentlich nur damit zu tun, dass die Leute ziemlich starrköpfig waren. Also falls ihr euch wundert, warum meine Leute so starrköpfig sind, das hat irgendwann mal ihren Glauben gerettet. Ja, aber auch hier in unserer Freiheit in Deutschland wird der Glauben immer wieder herausgefordert. Zum Beispiel durch persönliche Tragödien. Es passieren Dinge im Leben, die dazu führen, dass wir alles in Frage stellen, nicht wahr? Oder wenn Freunde uns schwere Fragen stellen und wir verstehen und wir wissen die Antworten nicht. Oder zum Beispiel durch die Gleichgültigkeit, die dadurch entsteht, dass wir eigentlich immer abgelenkt sind, nicht wahr? Und dann gibt es ja auch noch diese Überforderung, die viele in ihrem Alltag spüren und wo dann der Glaube irgendwie immer mehr einzugehen droht. In all diesem brauchen wir einander als Ansporn, als Stärkung und als Ermutigung, weiter festzuhalten an dem, was Gott uns im Evangelium, im Glauben geschenkt hat. Und auch als Ermutigung, weiterhin Liebe zu üben, weil wir ja auch Liebe empfangen. Und Gutes zu tun, weil wir Gutes erleben. Hier in der Gemeinschaft. Wer kennt das? Wer hat diese Art der Ermutigung schon erlebt? Ja, einige. Ich in jedem Fall eine ganze Menge hier. Ich werde das noch mehrfach erwähnen. Immer wieder die Ermutigung in der Gemeinschaft zu erleben. Ja. Bei den meisten Ermahnungen, die wir in den Briefen der Bibel finden, handelt es sich tatsächlich um solche Ermutigungen, entsprechend dem Evangelium, das wir empfangen haben, zu leben. Versöhnung mit Gott lebendig untereinander erfahrbar zu machen. Aber was ist zu tun, wenn jemand sich wirklich destruktiv verhält? Wenn er den Anspruch, ein Nachfolger Jesu zu sein, in seinen Lebensentscheidungen nicht verwirklicht oder sogar zunichte macht? In der Gemeinde in Korinth hat es einen solchen Vorfall gegeben. Ein Gemeindeglied hat sich so verhalten, dass Beziehungen nachhaltig beschädigt wurden. Und Konsequenzen wurden notwendig. Es muss sich um einen sehr schweren Vorfall gehandelt haben, aber wir wissen nicht genau, was passiert ist. Jedenfalls war es wirklich schwer. Und das kennen wir auch aus unseren Gemeinden als Christen. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, nicht wahr? Manchmal passieren Dinge, die erschüttern uns. Ja, und ich möchte, dass wir zusammen lesen, wie die Gemeinde und auch Paulus auf diesen Vorfall reagierten. Oder wie sie damit umgehen. Ja. Also, da heißt es, wenn euch aber jemand traurig gemacht hat, und das ist der Vorfall, der passiert ist, der wird hier so umschrieben. Wenn euch aber jemand traurig gemacht hat, so hat er nicht mich traurig gemacht, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Dem Betreffenden genügt diese Strafe von den meisten der Gemeinde, so dass ihr im Gegenteil viel mehr vergeben und ermuntern oder auch trösten solltet, damit der Betreffende nicht etwa durch allzu große Traurigkeit verschlungen wird. Darum ermahne ich euch zu beschließen, ihm gegenüber Liebe zu üben. Ja. Hier hat also jemand der Gemeinde einen wirklich großen Schaden angetan. Und die Gemeinde hat mit klaren Konsequenzen reagiert. Das muss manchmal sein. Doch das Ziel der Konsequenzen, die wir auch im Detail eigentlich nicht kennen, ist nicht, das Gemeindeglied zu vernichten oder zu erniedrigen oder auszustoßen oder auszugrenzen. Das Ziel dieser Konsequenzen sind geheilte Beziehungen. Das Mitglied soll zur Umkehr finden und dann Vergebung und Trost erfahren. Und in dieser Passage wird das Wort Parakaleo gleich zweimal verwendet. Einmal sehen wir es hier, ermuntern oder trösten, das ist das, im Griechischen das Wort Parakaleo. Und beim zweiten Mal hier, ermahnen. Ja, beim zweiten Mal wird die Gemeinde zur Liebe angehalten. Und beim ersten Mal wird das Gemeindeglied entgegen dem eigenen Verdienst getröstet. In beiden Fällen dient das Verhalten der Gemeinde dazu, geheilte Beziehungen wieder aufzubauen. Wie die Ermahnung Gottes zu der Versöhnung mit den Menschen führt, so sollte auch unsere Ermahnung zu geheilten Beziehungen untereinander führen. Das ist das Ziel der Ermahnung, wenn etwas wirklich schiefgegangen ist. Und in diesem Vers sehen wir auch zum ersten Mal, dass Parakaleo auch trösten bedeuten kann. Und das ist auch der nächste Punkt, mit dem wir uns beschäftigen werden. Ja, Jesus selbst ist der Trost Israels, das habe ich ja schon erwähnt, und auch der Welt. Und sein Werk hier auf der Erde hat Versöhnung mit Gott gebracht. Er hat auch den Heiligen Geist gesandt, der uns beisteht und lehrt und tröstet. Und so ist auch in diesem Fall, Gott selbst der Ursprung dessen, was wir unter Parakaleo verstehen, nämlich trösten. Wir lesen auch, der erste zweite Korintherbrief ist hier wirklich voll, das ist ein sehr tröstlicher Brief. Ja, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Wir haben hier also nochmal jemanden eingeführt, nämlich Gott, den Vater, als den Gott allen Trostes. Ja? Gott, der Vater, ist der Gott allen Trostes. Gott, der Sohn, ist der Parakletos, der Fürsprecher und der Trost Israels. Und der Heilige Geist, ebenfalls der Parakletos, der Tröster. Wir haben einen dreieinigen Gott des Trostes, einen Gott, zu dem wir fliehen können, wenn wir Trost brauchen. Und wer von uns hat es noch nicht erlebt, dass wir von Gott getröstet wurden? Vielleicht durch eine Art Eingebung, ja, dass wir uns an irgendetwas erinnert haben oder einen tröstlichen Zuspruch von Gott selbst bekommen hatten. Vielleicht durch ein Bibelwort oder auch beim Gebet. Es funktioniert interessanterweise noch ein bisschen stärker, wenn wir zusammen beten. Wenn jemand für dich oder mit dir betet, das gibt Hoffnung, Ruhe und Trost. In unserem Vers lesen wir, dass Gott auch durch andere Menschen tröstet. Auch du kannst ein Überbringer von Gottes Trost sein. Manchmal geschieht das so sehr unbewusst. Wir sagen einem Menschen etwas und es trifft ihn mitten ins Herz und wir selbst haben überhaupt keine Ahnung davon. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne das. Aber manchmal geschieht es auch sehr bewusst. Ja, wir können Menschen Gottes Trost zusprechen, wenn wir das richtige Wort in der richtigen Situation wissen. Ich persönlich bin hier in der Gemeinde schon oft getröstet worden. Zum Beispiel, wenn mir Geschwister zugehört haben, besonders am Anfang hatte ich manchmal Dinge zu sagen, die waren unangenehm, voller Zweifel. Und man konnte mir auch nicht unbedingt eine Antwort geben. Aber Menschen haben mir zugehört und die haben das mit mir ausgehalten. Das war tröstlich. Ja, oder wenn sich jemand ein Herz gefasst hat und einfach spontan für mich gebetet hat. Das war für mich jedes Mal eine sehr große Erfahrung. Und wir haben hier ja auch immer wieder den Gebetsdienst, wo man sowas immer wieder erleben kann. Und dann waren da noch die sehr vielen Gelegenheiten, bei denen Gott selbst durch eine Predigt in mein Herz gesprochen hat und mich wieder aufgebaut hat. Und das habe ich hier erlebt. Hat noch irgendjemand von euch solche Dinge in dieser Gemeinde erlebt? Oh, nicht so viele. Ja, dann hoffe ich, dass das in Zukunft mehr wird, dass wir uns mehr trösten können, dass wir uns mehr öffnen können. Ja, ich möchte noch einmal zu dem Punkt der Fürbitte zurückkommen. Eine Bedeutung von Parakaleo ist ja bitten. Das ist sogar die am häufigsten vorkommende Bedeutung dieses Wortes im Neuen Testament. Und wir finden die vor allen Dingen in den Evangelien. Und hier kommen Menschen zu Jesus und bitten darum, von Krankheiten oder von anderen Leiden geheilt oder erlöst zu werden. Und wir haben auch die Situation, wo Menschen für jemanden anderen kommen und für jemand anderen bitten. Zum Beispiel haben wir das hier in diesem Vers ganz kurz und ohne Kontext. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auferlegte. Baten ihn, da steht auch dieses Wort, Parakaleo. Hier sind also mehrere Menschen, die zusammen zu Jesus kommen und für diesen einen bitten, der es nicht selber tun kann, er kann gar nicht gescheit reden. Das ist Fürbitte. Ja. Die Bitte richtet sich hier an denjenigen, der als der Trost Israels gekommen ist, der Einzige, der wirklich helfen kann. Menschen bitten um Rettung und der Retter rettet sie. Der Kranke wird geheilt. Und wir haben ein solches Erlebnis ja auch als Gemeinde vor kurzem erlebt. Ziemlich spektakulär, ja, Gott sei Dank. Ja, aber nicht immer läuft es so spektakulär ab. Auch im Kleinen ist das Gebet eine Art, Parakaleo zu üben, ob wir das nun allein tun oder gemeinschaftlich. Gott um Hilfe anzurufen, ihn um Hilfe zu bitten. Und hier schließt sich auch ein Kreis, denn diese Bitte um Rettung, ob das nun körperlich ist, seelisch oder auch in Bezug auf das ewige Heil, das ist genau das Gegenstück zu der Einladung Gottes, lass dich versöhnen mit Gott. Denn wenn Gott uns einlädt, dann reicht er uns die Hand. Und wenn wir Gott bitten, dann ergreifen wir seine Hand, die er uns reicht. Indem wir ihn anrufen, uns zu helfen, uns zu erlösen und zu retten. Ja. Parakaleo ist also einladen, ermutigen, Beziehungen heilen, trösten, bitten. Es ist der Stoff, der geheilte Beziehungen ermöglicht. Zuerst eine geheilte Beziehung mit Gott, aber auch eine geheilte Beziehung untereinander. Und meinetwegen kann Wikipedia das hier definieren, wie es will, aber mir gefällt die biblische Botschaft besser. Ja, und ich glaube, das Thema Ermutigung, das habe ich hier ein bisschen verfehlt. Aber ich hoffe, wir haben alle eine andere Beziehung zu dem Wort ermahnen bekommen und ich hoffe, dass auch das ermutigend war. Amen.
Vielen Dank für deine tröstenden Worte. Die meisten wissen es oder die es nicht wissen, können sich denken, dass ich einen Großteil meines Trostes über Musik erfahre und auch in den Zeiten, in denen ich besonders viel gehadert habe, entweder mit meinem Glauben oder mit meiner Lebenssituation, habe ich über Musik so viel Trost und die Umarmung Gottes spüren können, dass, was ich mit sonst keinem anderen Medium hatte. Und mein Wunsch ist, dass wir mit der Musik, die wir machen, euch auch die Möglichkeit geben, damit einzutauchen. Für uns ist es auf jeden Fall so. Deswegen lade ich euch ein, diese Lobpreiszeit, die wir jetzt vor uns haben, zu nutzen, euch hineinzubegeben in den Trost, den Gott euch zur Verfügung stellt und in den ihr euch hineinbegeben dürft.